Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Frau Gebhardt.
Danke.
Die Nachkriegseltern, von welchen Jahrgängen sprechen Sie da in Ihrem Buch?
Ja, unsere Eltern waren ja alle ziemlich jung. Das lag eben an den damaligen Verhältnissen. Und die sind in der Regel Mitte der 30er bis Mitte der 40er Jahre geboren. Sie waren in der Regel Kind oder Jugendlich in der Zeit des Nationalsozialismus und dann eben Adoleszente und junge Erwachsene in der Nachkriegszeit.
Tatsächlich geht es mir in meinem Familien-, aber auch Freundeskreis schon seit vielen Jahren so. Manchmal erstaunt mich das ehrlich gesagt, dass, wenn man sich trifft, die Gespräche immer wieder auch bei den eigenen Eltern landen. Ist Ihnen das auch so gegangen, dass man immer wieder sich fragt, mein Gott, warum sind die so, wie sie sind?
Ja, das scheint ein allgemeiner Befund zu sein. Die bekannte Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann hat unsere Generation als diejenigen bezeichnet, die sich mit ihrem Gewordensein auseinandersetzt. Nicht mit dem Werden, sondern mit dem Gewordensein. Das finde ich ganz passend. Also ich glaube, dass wir uns alle sehr stark, jetzt vor allem in der Altersphase, in der wir jetzt sind, mit unserer Sozialisation, die eben hauptsächlich in der Familie stattgefunden hat, auseinandersetzen. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass vieles der Familiengeschichte noch nicht aufgearbeitet oder aufgedeckt war. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir Kinder der Psychologisierung sind, der 70er Jahre, in der es eben auch ganz üblich wurde, über sein eigenes Leben in diesem Modus nachzudenken, nämlich, was haben meine Eltern mit meinem Leben zu tun? Wie haben sie mich geprägt? Wie haben sie mich unter Umständen auch verpfuscht?
Ja, und dann kommt man natürlich zu der Frage, und wie ist es denen denn ergangen? Wie sind die zu dem geworden? Und da sind wir ja schon bei Ihrem Buch. Sie spannen ja einen sehr großen Bogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs hin bis ja weit in die Gegenwart. Also Sie entwerfen ja so ein Panorama. Warum sind Sie nicht, hätte man auch sagen können, beim Krieg und der Nachkriegszeit stehen geblieben?
Ich möchte die langen Linien verfolgen. Mich interessiert, wie mentale Haltungen, wie unser Gefühlswelt, wie unser Verhältnis zu uns selbst langfristig beeinflusst ist oder auch kontinuierlich ist, wie schwerfällig wir uns eigentlich in unserem psychischen Haushalt verändern. Und das hat ganz viel mit der Weitergabe zwischen den Generationen zu tun. Und deswegen spanne ich den weiten Bogen im Grunde mit den Erziehungsstilen unserer Eltern angefangen, also wie unsere Eltern erzogen worden sind, über die eigene Erziehung bis hin zu der Frage, ja, was haben wir davon immer noch in unseren Knochen stecken, weil ich der Meinung bin, dass viele Einstellungen im privaten Leben, wie eben Kindererziehung, Liebe, Partnerschaft, Haltung zur eigenen Körperlichkeit, Themen sind, die ja so tiefe, auch historische Erfahrungsschätze haben, dass man die nicht über Nacht, nur weil zum Beispiel ein politisches System gewechselt hat, abschalten kann.
Ja, tatsächlich war für mich einer der größten Aha-Effekte beim Lesen Ihres Buches die Erkenntnis durch dieses breite Panorama, das Sie entwerfen, was für eine bewegte Zeit diese Nachkriegseltern oder bewegte Zeiten diese Nachkriegseltern erlebt haben, von den spießigen 50er Jahren bis hin zu den sehr bewegten 70ern, was sich da alles verändert hat an Moralvorstellungen, an Möglichkeiten im Leben. War Ihnen das auch so klar, was das eigentlich für turbulente Zeiten waren, in denen die Eltern waren, älter wurden?
Nein, das war mir nicht gleich klar. Und im Grunde muss man noch hinzufügen, die Kindheit und Jugend hatten sie ja im Nationalsozialismus erlebt und da eine mehr oder weniger geordnete Welt erstmal, bis dann die Auswirkungen des Krieges immer spürbar wurden, bis dann die Väter an der Front waren und unter Umständen nicht mehr zurückkehrten. Dann die Jahre der Trümmer, in denen ihnen oft ja die Wohnungen oder sogar die Wohnorte entrissen wurden, weil viele evakuiert wurden bzw. flüchten mussten oder umgesiedelt wurden. Also ich würde sagen, diese Zwangsmobilität in jungen Jahren war ein ganz charakteristisches Erlebnis unserer Eltern. Und dann eben plötzlich die Möglichkeit durch das Wirtschaftswunder, sich sehr fest zu verankern im Leben, Häuser zu bauen, schwere Wohneinrichtungen zu kaufen, dicke Autos zu fahren, sich allmählich einen runden Bauch anzufuttern. Also all dieses, was uns heute ja so ein bisschen bräsig und auch ein bisschen düster vorkommt, waren ja vielleicht auch Gegenreaktionen auf diese sehr volatile und mobile Lebenssituation, die unsere Eltern in ihrer Kindheit und Jugend noch erlebt hatten.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio, heute mit Miriam Gebhardt über ihr Buch Unsere Nachkriegseltern. Frau Gebhardt, das ist eine Generation, die hat als Kinder viele Härten erlebt, denen ist viel zugemutet worden, aber auch viel zugetraut worden. Und ich glaube manchmal, die sehen heute, wie ihre Enkelkinder zum Beispiel im Vergleich dazu sehr behütet aufwachsen, vielleicht sogar an Watte gepackt werden. Ist das so ein Feld, wo Sie gesehen haben, da gibt es Spannungen zwischen den Generationen, Unverständnis und man weiß eigentlich gar nicht, warum machen die einen das so und warum machen die anderen das so und man regt sich auf?
Ja, ich glaube, es gibt kaum ein schwierigeres Kapitel zwischen den Generationen als die Kindererziehung, weil da geht es einfach ans Fundament. Unsere Eltern sind noch auf eine Art und Weise erzogen worden, in der es darum ging, abgehärtet zu werden für das feindliche Leben, für die feindliche Welt. Zähne zusammenzubeißen, durchzuhalten, Leistungswillen zu zeigen, nicht so zimperlich mit sich und vor allem mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Und heute sind die Kinder, die jetzt geboren und aufgezogen werden, eben längst in einer anderen Zeit, nämlich nach dem großen Erziehungsstilwandel der 80er Jahre. Und da gilt es nicht mehr darum, dass der Mensch dafür auf der Welt ist, das feindliche Leben zu bemeistern, sondern es geht darum, das Leben zu gestalten und die Welt für sich gestaltbar zu machen. Das sind vollkommen unterschiedliche Ansätze. Und dass da große Missvergnügen herrscht zwischen den Generationen, ist fast zwangsläufig, weil wenn man jemandem sagt, du bist ja auf die und die Art groß geworden und hast ja auch mich noch auf die und die Art erzogen, dann ist das eine Infragestellung der ganzen Person. Und keiner lässt sich gerne sagen, dass er vielleicht früh als Kind beschädigt wurde und dass er ja ein mögliches Quantum an Neurosen im Leben mit sich tragen musste aufgrund seiner Erziehung, sondern die meisten Menschen haben erstmal die Tendenz zu sagen, meine Kindheit war schon glücklich und in Ordnung, schau nur, was aus mir geworden ist.
Mir hat neulich eine Bekannte erzählt, auch eine Babyboomerin in Erinnerung an ein Aufenthaltsjahr nach dem Abitur. Sie kam zurück, stand am Flughafen, ihre Eltern haben sie abgeholt. Aber das Erste, was der Vater zur Begrüßung sagte, war, na stell dir mal vor, wen ich hier eben am Flughafen gesehen habe, den Rudi Völler. Und meine Bekannte sagte, ich fasse es nicht. Ich komme nach einem Jahr aus dem Ausland zurück und das ist das Erste, was mein Vater zu mir sagt. Nicht, weil er bösartig ist, sondern, wie nennt man das, stieselig, hemdsärmlich, keine Ahnung. Also ich will auf ein Kapitel in Ihrem Buch hinaus, das ich auch sehr spannend fand. Sie haben das überschrieben, die Gefühle im Kühlschrank. Was hat Sie daran gereizt, das mal darzulegen?
Ja, das ist so eine Alltagsbeobachtung von mir schon lange. Ich frage gerne Leute in meinem Alter, hattest du eigentlich Körperkontakt zu deinen Eltern? Und meistens höre ich dann, eigentlich nicht sehr und vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Also diese Norm der Elterngeneration, Kindern vor allem in der Öffentlichkeit nicht zu viel Zärtlichkeit und Liebe zu zeigen, war wirklich eine umfassende und wurde selten gebrochen. Bei mir waren Begrüßungsszenen mit einem Handschlag verbunden, auch wenn ich aus dem Urlaub zurückkam als kleines Kind und dann noch vielleicht mit einer etwas kritischen Bemerkung meiner Mutter, na, hast du wieder die ganze Zeit nichts gegessen? Ja, aber es war eben auch so, da sind, glaube ich, tief sitzende Ängste verbunden, weil was den Eltern schon wichtig war, eben war die körperliche Unversehrtheit der Kinder, dass sie eben genügend essen und ein gesundes Hautbild haben und nicht von Infekten in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also diese Konzentration im Grunde auf die körperliche Hülle, die findet man schon bei den Eltern unserer Generation. Aber die Beschäftigung mit dem, ich sage jetzt mal, seelischen Wohl, den Ängsten des Kindes, die war nicht sehr ausgeprägt. Es galt eben als Devise, dass wenn man auf so kleine Wehwehchen des Kindes zu sehr eingeht, dann wird es dadurch nur verwöhnt und verzärtelt und wird eben den Lebenskampf nicht bemeistern. Deswegen ist es besser, man lässt das Kind dann auch mal eine Nacht lang durchweinen oder man hilft ihm nicht mit seiner Spinnenphobie, sondern zwingt es sogar dazu, die Spinnen nun eigenhändig aus der Wohnung zu befördern. Das waren alles so Erziehungsmaßnahmen in unserer Generation.
Ihr Buch ist keine Anklage oder Abrechnung. Aber was war Ihre Intention? Wollten Sie der Nachkriegselterngeneration ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren lassen oder den Babyboomern uns ein paar Lichter noch anzünden? Was war die Absicht?
Es geht mir am Ende fast kitschig auch um gegenseitiges Verstehen und vielleicht sogar Verzeihen. Also ich denke, dass viele in unserer Generation sich auch zeitweise sehr geärgert haben oder traurig waren über ihre Eltern, weil sie eben nicht zärtlich waren, weil sie bestimmte Gefühle nicht zugelassen haben. Und ich denke, durch einen empathischen Umgang mit der Geschichte unserer Eltern können wir auch lernen, sie zu verstehen und auch unseren Frieden mit ihnen machen, aber auch mit uns selbst, weil wir selbst sind auch von Widersprüchlichkeiten geprägt. Und ich versuche, die alle aufzugreifen, sodass wir ja eben jetzt in dieser entscheidenden Phase unseres Lebens des Abschieds von den Eltern auch unseren Frieden machen können.
Frau Gebhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.